Podcast, der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Der VfB Stuttgart hat immerhin seinen ersten Punkt in der Bundesliga geholt und ich habe immerhin meinen alten Podcast-Partner zurück. Hallo Philipp Meisel.
Hallo Christian, ich freue mich auch wieder da zu sein.
Schön,
muss
dass
aber
du
auch
bist,
gleich zu Beginn ein kleines Lob loswerden. Ihr habt das sehr, sehr gut gemacht ohne mich. Ich hatte großen Spaß beim Hören der beiden Folgen. War gut.
Da werde ich gleich ganz rot im Gesicht. Wie war dein Urlaub?
Na, wie halt so ein Urlaub ist, entspannt natürlich, völlig tiefenentspannt.
Wir haben einiges vor, ne?
Ja, richtig. Wir haben jede Menge, wie immer, versuchen das aber in möglichst knapp und kompakt und informativ rüberzubringen, wie jede Woche. Wir haben natürlich den Rückblick auf das Spiel im Breisgau. Derby darf man ja nicht sagen.
Nee, Landesduell.
Landesduell, ja, oder Ländle-Duell. Dann haben wir einen Querpass aus der Redaktion hier dabei. Dirk Preis, der Sportchef, diesmal mit seinen Einschätzungen zur Lage. Wir haben das Thema Taktik und System. Ja, was macht der Trainer? Macht das gut? Macht das nicht so gut? Was sagen die Fans? Wir haben ganz viel euch da draußen gefragt, sowohl in der App mit einer großen Umfrage, aber auch in den sozialen Netzwerken auf Facebook und Twitter. Bei Mein VfB haben wir gefragt, was ihr denn so von der Herangehensweise aktuell haltet. Und dann natürlich der Ausblick auf Freitagabend, Flutlicht. Ne? Fortuna Stuttgart kommt vorbei oder der VfB Düsseldorf, je nachdem, wie man möchte. Gehen wir nachher drauf ein. Und eine Fangfrage gibt's, wie üblich, gibt wieder was zu gewinnen und eine Auflösung von letzter Woche. Ja, damit gehen wir einfach mal ins Rennen, würde ich sagen.
Ja, da habe ich nichts dagegen. Sonntagabend, Freiburg VfB 3-3. Am Ende war es dann ein richtiges Spektakel. Ich bin live vor Ort gewesen. Wie hast du denn das Spiel verfolgt im Breisgau, im schönen sonnigen Breisgau? Übrigens, schöner Spätsommertag.
Ja, gab es wieder ordentliches Joghurt im Presseraum?
Ja, war sehr lecker.
Immer sehr
mit
gut.
Verschiedenen Früchten.
Schwarzwaldmilch, sage ich dann. Oh, scheiße. Hätte ich das...
Er hat Scheiße gesagt.
Und einen Sponsor genannt, der hier nicht für viel bezahlt. Nun denn.
Ich mag Landliebe ganz besonders.
Mir hat es eigentlich gefallen, muss ich sagen. Also wenn man es jetzt mal aus neutralem Blickwinkel betrachtet, war das, finde ich, ein richtig griffiges Fußballspiel für einen Sonntagabend. Da war gut was los, Stimmung super. Die Mannschaften haben zwar zumindest der VfB nicht so gut reingefunden, aber dann eigentlich eine ganz ordentliche Partie auf den Platz gelegt. Und ich meine, 6 Tore. Ist doch in Ordnung. Aber natürlich kann der VfB nicht zufrieden sein mit dem ganzen Geschehen und auch mit der Punkteausbeute natürlich.
Wie so häufig, finde ich, kann man diese Partie einteilen in mindestens 2 Passagen. Mit den ersten 44 Minuten war ich nicht einverstanden. Mit allem danach mehr oder weniger schon. Dieses Tor von Emiliano Insua hat nicht nur den VfB ein bisschen aufgeweckt, sondern auch beim SC Freiburg erstmal einen kleinen Knick verpasst. Wie sollen wir das einordnen? Es ist wieder mal der Fall eingetreten, ähnlich wie in Rostock im Pokal. Frühes Gegentor, Matchplan über den Haufen geworfen, Mannschaft verunsichert, Fehlpässe ohne Ende. Selbst bei Benjamin Pavard, Aussetzer, Christian Gentner, da kann der VfB froh sein, dass er nicht 2-0 hinten liegt. Aus dem Nichts kommt dieses 1-1. Und dann war es okay, wobei ich finde, dass der SC Freiburg sich den Punkt auch verdient hat. Wie siehst du die Partie so in ihrem Verlauf?
Ja, so ganz ähnlich eigentlich. Ich saß erneut so, unabhängig jetzt, ob das Tor fällt oder nicht, das erste frühe. Der VfB hat es jetzt noch in keinem der bisherigen Spiele, Pflichtspiele, so weder in Rostock noch in den 3-Liga-Spielen geschafft, von Anfang an da zu sein. Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Wenn du als Mannschaft rausgehst, von der ersten Minute an muss halt einfach Spannung da sein, da muss Griffigkeit da sein und das hat der VfB bis jetzt in allen 4 Spielen vermissen lassen. Das finde ich einen ziemlich großen Knackpunkt, denn der führt dann logischerweise, zumindest in den Spielen in Rostock und jetzt in Freiburg, zu diesen frühen Gegentore, das darfst du natürlich nie bekommen. Die Bude darfst du nie bekommen. Ja, ganz ehrlich, auch das zweite von Jerome Gondorf mit dem Freistoß. Ja, und ganz grundsätzlich, Zieler hatte einen seiner wenigen schlechten Tage. Ja, in allen 3 Toren, ich will nicht sagen, dass das schuld ist, aber er hat auf jeden Fall mehr Chancen zu parieren und oder Möglichkeiten gehabt zu parieren. Das hat er eben nicht geschafft. Hinten raus, gerade zweite Halbzeit, also ich würde mich nicht wundern, wenn in der Halbzeitpause die ein oder andere Trinkflasche durch die Gegend geflogen ist. Ja. Denn die Mannschaft kam völlig verändert aus der Kabine, hat dann eigentlich zumindest das auf den Platz gebracht, was eben wichtig ist in einem Fußballspiel. Die klassischen Grundtugenden, so ausgelutscht sich das anhört, aber Griffigkeit, Zweikampfstärke, einfach Biss haben, Laufleistung nach oben drücken, all diese Dinge haben dann plötzlich gestimmt. Und dann merkst du natürlich auch, dass Freiburg ein Gegner ist, der schon vielleicht nicht ganz so gut die Mittel hat wie manch andere Club, ja, wie jetzt Schalke oder Dortmund oder so weiter. Und dann hat der VfB das eigentlich ganz gut gemacht, ist dann auch verdient in Führung gegangen. Hinten raus natürlich, ganz ehrlich, das dritte Tor, auch da, unabhängig von Zieler, was die Herren Weltmeister Pavard da beispielsweise macht im Strafraum, das ist einfach begleiten. Das ist viel zu wenig. Damit kann ich in der Bundesliga eben nicht bestehen. Und deswegen hat dann der, wer war's? Waldschmidt, ne?
Ja.
Gianluca hat dann auch das Tor gemacht.
Also ich würde persönlich Ron-Robert Zieler beim dritten Tor zumindest rausnehmen. Das ging dann doch sehr schnell. Da muss Pavard einfach konsequenter verteidigen.
Das
dann
ist überhaupt der kein Abwehrverhalten.
Leicht, ja, abgefälscht, also kurzes Eck, aber tatsächlich bei den ersten beiden Toren, ja, sah nicht optimal aus. Und eine Geschichte, die mir aufgefallen ist, die sich, finde ich, wie so ein roter Faden jetzt schon ein bisschen durchzieht, in Rostock, in Mainz, nehmen wir das Bayern-Spiel mal raus, und jetzt aber auch noch in Freiburg. Der Gegner wirkt auf mich leidenschaftlicher, vor allem in der Schlussphase der Partie. Das war hinten raus der Ausgleich für den SC Freiburg aus meiner Sicht verdient. Ich fand, die haben sich da reingehauen, haben alles gegeben. VfB Glück gehabt, wie gesagt, das in der ersten Halbzeit Lupfer von Petersen. Zweite Halbzeit hat Luca Waldschmidt nochmal die Latte getroffen. Das Ergebnis geht schon in Ordnung. Und der VfB hat dann erst am Ende in Überzahl nochmal so richtig aufgedreht, nochmal Druck aufgebaut, 35 Flanken geschlagen ohne Erfolg. Aber dieses, ja, diese Griffigkeit und dieses Wollen sehe ich gerade einfach immer eher beim Gegner. Und das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Das wirkt alles ein bisschen schemenhaft beim VfB.
Ja, hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass einfach die ersten Spiele so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Die, ja, Mannschaft hat dadurch schon was mitbekommen. Ich will nicht von einem großen mentalen Knacks sprechen oder gar von einem Problem, das sie länger begleiten wird. Aber du merkst, dass da was ist. Ja, dass sie nicht in der Lage sind, quasi die Fesseln zu lösen und so ein bisschen einfach diese Stufe noch zu zünden, die man braucht dann eben, um einen Gegner auch wirklich auf diesem Sektor zu beherrschen. Und was meines Erachtens auch mit reinspielt, ist der Masterplan des Trainers, beziehungsweise die Herangehensweise des Coaches, der eben doch, ja, meiner Ansicht nach relativ konservativ mit der ganzen Geschichte umgeht. Ja, wie lasse ich die Mannschaft spielen? Was möchte ich erreichen im Spiel? Wie gehe ich das an? Wie möchte ich den Gegner bespielen? All diese Dinge, das haben wir auch schon die letzten Wochen immer wieder mal angesprochen, da setzt Korkut einfach auf die alte Schule. Und das ist manch einem ein Dorn im Auge.
Gutes Stichwort, Herr Meisel. Wir haben euch nämlich auch da draußen gefragt nach eurer Einschätzung zum Spiel beim SC Freiburg über unsere MeinVfB-App und über 500 Menschen haben sich daran beteiligt, an unserem Voting. Ja, wie bewertet ihr das Spiel gegen den SC Freiburg? Da sagt die Mehrheit der Befragten, es spielen die falschen Spieler. Nämlich 43,5% haben das gesagt. Die Antwort, die danach folgt, mit 37,3% ist, es war immerhin eine gute zweite Halbzeit. Also die bauen darauf ein bisschen auf. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Genau diese beiden Aspekte. Zum einen falsche Spieler, zum anderen gute zweite Halbzeit. Auch da finde ich, auch was das Stichwort Taifun Korkut angeht, kann man dieses Spiel teilen. Der Anfang, wie du sagst, konservativ, manche andere sagen ängstlich, mit de facto zwei Offensiven. Und dann fand ich aber auch nach dem Ausgleich und in der zweiten Halbzeit auch das Coaching. Okay, ich fand auch die Wechsel in Ordnung. Das war dann offensiver ausgerichtet. Auch da würde ich sagen, auch mit Blick auf den Trainer, würde ich sagen, immerhin eine gute zweite Halbzeit. Aber dennoch lässt einen das so ein bisschen irritiert zurück vor dem Spiel, wenn du die Aufstellung siehst. Das ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja, aber gut, er hat natürlich versucht, weil die Drucksituation, die jetzt da ist, eben vor dem Spiel auch schon da war, hat er eben gesagt, die versucht, die auf die erfahrenen Kräfte zu setzen. Hat Gentner Castro auf den Außenpositionen im Mittelfeld gebracht, was natürlich für einen Aufschrei gesorgt hat. Andererseits muss man eben auch sagen, es hängt weniger von den Personalien an sich, aber so wenig aufstellen, sondern es geht ja um den Plan. Wie lasse ich die Jungs spielen? Ja, auch ein Castro und ein Gentner sind in der Lage, offensiv ihre Rolle zu erfüllen, wenn man sie entsprechend mitgibt. Ja, dann hat er jetzt am Montag nach dem Spiel beim Auslaufen hat er mit den Kollegen gesprochen, hat gesagt, ich habe versucht, einfach möglichst viel über die Flanke zu kommen. Ja, ja. Da ging es einerseits darum, dass die Außenverteidiger deutlich offensiver eingestellt waren als zuletzt. Hat man zwar nicht so gesehen, aber das war zumindest sein Plan, hat er so erklärt. Und zweitens sollte eben ein Flankenwechsel stattfinden. Das heißt, dass die rechte Seite jetzt Beck, Baumgartl beispielsweise immer wieder den langen Diagonalball sucht, um dann aufzureißen. Also eine Seite überladen, dann eben rübergehen. All diese Dinge haben halt nicht so gefruchtet. Und dann, und das habe ich ihm ja auch schon oft vorgeworfen, dass mir so ein bisschen der Plan B oder das In-Game-Coaching fehlt, dann hat das, genauso wie du sagst, richtig gemacht. In der zweiten Halbzeit die richtigen Worte gefunden, aber auch die richtigen Stellschrauben, die er eben drehen musste an der Mannschaft. oder beziehungsweise eine systematischen Herangehensweise an das Spiel, und dann hat das viel, viel besser funktioniert. Aber meines Erachtens eben auch, weil die Grundtugenden da waren.
Mhm. Das hat die Mannschaft ja auch hinterher gesagt, dass die sich wirklich was vorgenommen hatten für die zweite Halbzeit. Da kann man sich natürlich als geneigter Fan fragen, warum machen wir das nicht auch für die erste Halbzeit
vor? Genau,
ja. Es gibt aber auch ein, zwei Lichtblicke, wenn man sich dieses Spiel anschaut. Natürlich, der VfB trifft wieder, 3 Tore, Doppelpack Mario Gomez. Gerade so dieses, also die beiden Tore, wie er schießt, ein typische Gomez-Tore.
Absolut typisch. Ne? Typischer geht's gar nicht. Also wenn das mit solchen, die müssten eigentlich ja neben in seinem Wikipedia-Eintrag verlinkt werden, die Videos davon, weil das waren absolut klassische Gomez-Tore.
Getoppt vielleicht nur von dem legendären Penistor gegen den FC Bayern München damals. Aber
Weichteil bitte.
Entschuldigung, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf.
Hast du ja jetzt eh schon getan.
Ja, ist das Kind sowieso schon in den Brunnen gefallen.
Ja.
Emiliano Insua hat mir dann auch gefallen.
Auch nicht deutliche Steigerung. Tors, ja. Absolut deutliche Steigerung aufgrund, ja genau, nicht nur des Tores, sondern generell seines ganzen Spiels. Ich fand auch Andy Beck wie immer nicht so schlecht, wie er gesehen wurde. Auch das war ein ordentliches Comeback. Der hat zwar nicht ganz diese gute Leistung bestätigt, die er bei diesem jetzt schon legendären 3-Ligen-Cup in Groß-Asbach gezeigt hat, aber trotzdem hat man eben gesehen, dass da ein Stück weit Stabilität Einzug erhält, ja, und dass einfach das, was Maffeo noch fehlt, nämlich diese ja, wie soll ich sagen, diese Abgewichtheit, aber eben auch
Souveränität.
Souveränität, das lange in der Liga sein, führt ja alles dazu. Das hat dem VfB in dieser Situation auf jeden Fall gut getan, meiner Ansicht nach. Wo es halt definitiv fehlt, ist, sag ich mal, der Maschinenraum, ja, Esprit beim Spiel entwickeln, ja, wie, das ist alles zu linear, dann hat man es mit langen Bällen versucht, ging dann auf den zweiten und, also das ist alles, das ist ein bisschen arg durchsichtig, meiner Ansicht nach. Positiv, ganz klar. Gomez mit 2 Toren kommt in Tritt. Ganz wichtig für einen Torjäger wie ihn. Ja, muss man ehrlich so sagen. Und auch an den Gegner möchte ich ein Lob verteilen, nämlich namentlich an Jerome Gondorf.
Ja.
Diego, ey, alter Bekannter aus Kickerstagen noch. Ja, also wirklich, wirklich überragendes Spiel gemacht. Spiel seines Lebens vielleicht sogar. Ja, das war wirklich, wirklich stark. Hat mich auch für ihn gefreut. Ich kenne ihn schon lange und das tut ihm auch mal gut, dem Kerl.
Hat auch ein ganz, ganz interessantes Interview unserer Zeitung gegeben im Vorfeld des Spiels.
Absolut.
Mit ganz, ganz tollen Aussagen lege ich jedem ans Herz.
Diego ist ein sehr, sehr guter Mann, wirklich. Also kann ich, da sollte man auch mal alle Animositäten beiseite lassen, wegen, das war ein Blauer oder der spielt beim SC, das ist vollkommen egal. Der Mann hat das Herz am rechten Fleck, hat vor allem was zwischen den Ohren und weiß seine ganze Situation und sein privilegiertes Dasein entsprechend einzuordnen. Deswegen, also ich schätze ihn sehr und habe mich gefreut, dass er so ein Spiel hingelegt hat, auch wenn es den VfB dann 2 Punkte gekostet hat.
Tatsächlich, ein ganz interessanter Farbtupfer in all diesem graumelierten Fußballgeschäft mittlerweile. Da freut man sich, wenn man mal solche Dinge liest und auch Spieler, die das System, Kommerz, Spielergehälter kritisieren. Wenn ich es jemandem gegönnt habe, diese Kisten zu machen, dann definitiv ihm.
Nichtsdestotrotz ist die Lage, wie sie ist, 1 Punkt aus 3 Spielen, das ist zu wenig, viel zu wenig, als man sich auch vorgenommen hat. Da ist Druck auf dem Kessel da unten in Bad Cannstatt. Und deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt mal in den Kommentar unserer Redaktion rein.
Querpass.
Der Kommentar aus unserer Redaktion.
0-3 gegen den FC Bayern, das ist bislang die Heimbilanz des VfB Stuttgart in dieser Saison. Jetzt steht das zweite Heimspiel an. Am Freitag geht's gegen Fortuna Düsseldorf, den Aufsteiger. Und ich glaube, es ist nicht gelogen, wenn man sagt, da ist schon ordentlich Druck dahinter, wenn man jetzt auf dieses Spiel blickt. Einen Punkt hat der VfB bisher. Den haben sie am vergangenen Sonntag in Freiburg geholt. Ist natürlich trotzdem nicht das, was man sich vorgestellt hat nach 3 Spielen. Deshalb kommt dem Spiel jetzt gegen Düsseldorf doch eine Bedeutung bei. Michael Reschke, der Sportvorstand, redet auch gar nicht lang herum. Er sagt, wir müssen gewinnen. Entsprechend wird sich auch das auf die Drucksituation für den Trainer auswirken, nehme ich an. Da wird sicher ganz genau drauf geschaut, wie wir da aufstellen, weil gegen den FC Bayern, da haben viele Fans gesagt, man kann verlieren, aber man sollte nicht so mutlos auftreten. Dementsprechend ist jetzt sicherlich ein bisschen kein Feuerwerk vielleicht, aber doch der Wille sollte zu erkennen sein, da wirklich den Gegner zu bespielen, Torschancen rauszuspielen, sicher auch mit einer offensiven Aufstellung. Taifun Korkut hat schon ein bisschen vorgewarnt, sagt, es wird ein Geduldsspiel, weil er erwartet, dass die Düsseldorfer eher defensiv agieren werden. Die sind gut organisiert. Trotzdem kann es für den VfB natürlich nur ein Ziel geben und da halte ich es mit Michael Reschke. Der VfB muss gewinnen.
Die Einschätzung von Dirk Preis, dem Sportchef von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Ja, da fallen mir auch zwei Aussagen ein von Michael Reschke, die auch vor der Saison getätigt wurden. Er hat nämlich zum einen gesagt, wir müssen da gucken, es kann durchaus mal sein, dass wir nach drei Spielen mit einem Punkt dastehen. Das war die eine Aussage. Und die andere dann vor ein bisschen kürzere Zeit, vor wenigen Tagen, ja, aus den beiden Spielen gegen Freiburg und Düsseldorf sollten dann bitte 4 bis 6 Punkte her. 6 können es nicht mehr werden. Das heißt aber, die Marschrichtung für das Spiel am Freitagabend ist ganz eindeutig. Ein Sieg muss her, egal wie.
Ja, das kann man einfach so stehen lassen. Da gibt es nichts dran zu rütteln.
Ja.
Sagt aber für mich auch schon einiges aus. Nämlich, ich habe das schon, ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, mein Video mit den Einschätzungen nach dem Spiel gegen die Bayern, auch da habe ich schon gesagt, in diesen Spielen muss der VfB, muss aber vor allem Korkut liefern. Und ich glaube, wenn man zwischen den Zeilen der Verantwortlichen so ein bisschen lesen kann, und da der Wind ist schon sehr, sehr rau. Der ja. Trainer hat nicht viel Kredit. Das wird auch nachher werden, das, oder bestätigen uns auch beispielsweise die Fans, wenn du dich umhörst in Foren, aber auch in den sozialen Netzwerken. Das ist erstaunlich wenig. Andererseits kennt jeder die Entscheidungsfreudigkeit und die Konsequenz des Herrn Reschke. Das heißt, wenn da irgendwie was nicht stimmt, seiner Meinung nach, dann ist er in der Lage, relativ knackig und schnell zu handeln. Hannes Wolf, ja, die Geschichten kennt, glaubt noch jeder. Nichtsdestotrotz muss der VfB zwei Dinge schaffen am Freitagabend. Den Sieg, ganz klar.
Ja.
Aber es geht auch darum, das Publikum mitzunehmen. Das ist nämlich was dir sonst, ja, Stefan Krämer, der Trainer von KFC Uerdingen, ist jetzt ein komischer Ausflug, aber der hat es am Wochenende ganz, ganz gut gesagt. Ein gutes Stadion, Heimstadion, bringt dir so um die 10 Punkte pro Saison. Ja, und wenn das eben wegbricht, weil die Auftritte so sind, wie sie sind, und die Fans sind nicht mehr dieser 12. Mann. Man erinnert sich an die Auswechslung Donis gegen Bayern. Da kamen Pfiffe auf im Neckarstadion, in der Mercedes-Benz-Arena. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Trainer beim ersten Heimspiel schon mal wegen einer Entscheidung ausgepfiffen wurde beim VfB. Also ich nicht. Ja, und wenn das wegbricht, das ist ganz, ganz, ganz gefährlich, weil sich das eben auf die Mannschaft überträgt. Und dann ist es auch vollkommen egal, welcher Trainer da unten steht und wie der spielen lässt. Das brauchst du ganz, ganz dringend.
Da erinnere ich mich aber zum Beispiel auch an deine Aussagen rund um diesen Tag des Brustringens, als wir auch darüber gesprochen haben, diese wahnsinnige Euphorie, diese Kraft, die aus dem Stadion, aus der Kurve kommen kann, kann dann nicht nur Segen, sondern manchmal auch Fluch
Absolut.
Sein.
Natürlich.
Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Mannschaft das Stadion am Freitagabend mitnimmt, das übrigens noch nicht ausverkauft ist. Ist auch so eine Geschichte, das ist aber ein Trend ist generell in der Bundesliga.
Ja, das ist ein Trend generell in der Bundesliga. Es gibt zum einen die sogenannten No-Shows, also die Leute, die eben Dauerkarten halten, die dann zwar mitgezählt werden, aber nicht kommen, was eben für leere Plätze auf den Rängen zeigt. Sprich, dann Freitagabendspiel, der VfB hat ein riesen Einzugsgebiet, die Leute kommen vom Bodensee teilweise hoch. Das ist natürlich auch nicht so einfach, das am Freitagabend zu machen, auch wenn es erst um 20:30 angepfiffen wird. Aber es zeigt natürlich auch, und Düsseldorf, nicht so der Aufsteiger und so weiter. Es zeigt aber trotzdem so ein bisschen, ist der Finger zeigt trotzdem da, so von, ja, na,
vielleicht haben aber auch einfach alle den Eurosport-Player. Ich weiß es nicht.
Schon wie, die zahlen auch nichts. Nee. Nur mal aufständig sie.
Entschuldigung.
Mensch, Kerl.
Gut, ja. Vielleicht erweitern wir so ein bisschen unseren Horizont heute. Aber ich würde gerne noch einen Punkt bringen zu der Geschichte Trainer. Ja, man liest das in den sozialen Netzwerken. Ich habe mich da auch umgeschaut am Sonntagabend nach dem Spiel. Da gab es auch ganz, ganz viele wieder diese Korkut-Rausrufe. Mir ist wichtig einzuordnen, ja, der Trainer macht nicht alles richtig, definitiv nicht, das sprechen wir oft genug an. Ja, er hat wahrscheinlich auch in der vergangenen Rückrunde nicht alles richtig gemacht, sondern auch
viel Spielglück dabei, extrem viel. Ja.
Und trotzdem muss ich sagen, da muss ich auch ein bisschen in die Kerbe schlagen, die unter anderem Jörg Schmadtke am Wochenende angesprochen hat und viele andere, dass wir hier stehen nach 3 Bundesligaspieltagen und Trainerdiskussionen führen. Also nicht nur beim VfB, sondern schau mal, was bei Bayer Leverkusen, was bei Schalke 04 los ist. Das finde ich teilweise schon pervers.
Das ist ja nichts Neues. Gibt es ja seit Jahren diesen Trend. Ja, die Halbwertszeit von Coaches ist extrem gering. Die Bereitschaft von Vereinen, diese Verantwortlichen etwas entwickeln zu lassen, ist quasi nicht mehr vorhanden. Beispielsweise wegen dem wirtschaftlichen Druck. Du musst in der Liga bleiben, absteigen ist, oh Gott, oh Gott. Aber den Speed, den dieses Karussell mittlerweile aufnimmt, diese ganze Diskussion rundum und so weiter, die Fluktuation, die dadurch Einzug erhält, das ist schon extrem, das ist wirklich auffällig.
Ich finde es ein absoluter
Wahnsinn.
Umso mehr
wäre es dem Trainer zu wünschen, eben jetzt, dass er mit seiner Mannschaft einen guten Auftritt hinlegt und so ein bisschen sich das Meinungsbild in die Richtung geht, hey, da ist halt doch was da und er kann halt doch was entwickeln. Ich erinnere immer wieder an die Situation in Hannover, Korkuts erste Profistation, da hat er sie auch super durch die Rückrunde begleitet, ist souverän drin geblieben in der Liga, hat dann ordentliche Leute bekommen und hat es dann eben nicht geschafft zu entwickeln und musste dann irgendwann deswegen gehen, hat der große Martin Kind Cäsar-esque seinen Daumen gesenkt und dann war eben Feierabend. Aber das hoffe ich, dass es ihn dieses Schicksal nicht ereilt, weil erstmal ist er menschlich ein richtig guter, er spricht die Jungs richtig gut an, er hat super Zugang zu der Mannschaft. Aber es wird jetzt drauf ankommen, dass eben ein Weg zu sehen ist, eine Entwicklung sich manifestiert und da sind sie einfach gefordert. Am Freitagabend zählt nichts anderes als ein Sieg. Punkt.
Und ich finde, für dieses wichtige Spiel am Freitagabend kann es keinen ekelhafteren Gegner geben als Fortuna Düsseldorf.
Nee, super. Der VfB Düsseldorf mit Martin Kaminski, Jean Zimmer und Matze Zimmermann kommt vorbei.
Die alle schon ihre Situation hatten in der Bundesliga-Saison. Absolut. Assists, Tore, wie auch immer.
Super Mannschaft, sehr sympathisch. Gefällt mir, ja, weil sie so richtigen Funkelfußball spielt, wie ihr Trainer. Ja, das ist... Die sind eklig, die sind griffig, die sind immer da, die sind wissen ganz genau, was sie können und vor allem, was sie nicht können. Ja, und schaffen es dann auch so eine Mannschaft wie Hoffenheim so zu behaken, dass den guten Highspeed-Kickern echt die Lust am Fußball vergeht. Und genau das wird ein VfB wieder erwarten am Freitagabend. Und ich hoffe, nicht mit einem frühen Gegentor, weil dann ist wirklich die Kacke am Dampfen, wie man so schön auf Deutsch sagt. Dann, das ist wirklich schwierig gegen Düsseldorf.
Wir haben viel zu viele.
Also zu Hause, wenn sie auswärts spielen mit einem Tor im Rücken, ein Spiel zu drehen, halte ich für sehr, sehr schwierig, zumal das der VfB ist, über den wir da reden.
Ich finde, unsere Kraftausdruckquote ist heute ziemlich hoch.
Ja.
Vielleicht
da hört ja eh keiner, was wir hier machen.
Insofern. Gut, wenn das so ist. Ich habe Passagen dieses Spiels gesehen von Fortuna Düsseldorf gegen die TSG Hoffenheim. Das war teilweise an Skurrilität nicht zu überbieten. Das war heftiger als in irgendeinem Handballspiel. Die standen mit 8, 9 Leuten im eigenen Strafraum. Hoffenheim hat da rumgespielt. Am Ende dann den Ausgleich irgendwie erzwungen, um dann doch noch hinten raus durch einen Elfmeter zu verlieren. Fortuna Düsseldorf hat diese Bundesliga richtig angenommen und die nehmen auch ihre Rolle gut an.
Natürlich.
Ja, vom ersten Spiel an. Ich kann mir vorstellen, dass diesmal der VfB wirklich in der Pflicht sein wird, gar nicht drum rumkommen wird, den Ball zirkulieren lassen zu müssen, Ballbesitz zu haben, Druck aufzubauen. Das Spiel wird größtenteils in der Hälfte von Fortuna Düsseldorf stattfinden. Wow, da ist so viel drin. Ich glaube nicht, dass es schön wird, wirklich.
Ich habe heute Morgen mal ganz lustig in der Statistik gekramt mit einem Kollegen, wann Friedhelm Funkel zum ersten Mal beim VfB vorbeigeschaut hat als Bundesliga-Trainer. Er ist ja ein Kind der Bundesliga, war lange selber Kicker, jetzt auch schon seit Ewigkeiten Trainer. Es war vor 26 Jahren.
Wahnsinn.
Mit dem FC Bayer 05 Uerdingen, heute KFC Uerdingen, ja, wieder auferstanden aus der dritten Liga mit Kevin Großkreuz beispielsweise, und hat da 2-1 gewonnen, ne, mit klassischem Funkelfußball. Hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott, einen wirkt man schon irgendwie rein und das hat gegen die damals ganz gut drauf sich befindlichen VfB-Spieler eben dann auch gereicht. Ne?
Das waren noch Zeiten, damit bin ich auch groß geworden. Da hast du noch die ganz, ganz alte Sportschau geschaut. Irgendwie.
Grotenburg-Kampfbahn, großartig.
Herrlich, in Krefeld.
Ja, ziemlich geil, ja.
Kann man sich nicht ausdenken. Ja, aber das ist so ein bisschen diese alte Schule, wie du sagst. Und irgendwie finde ich das auch so aus Sicht eines Fußballromantikers sehr, sehr schön. Trotzdem hoffen wir natürlich alle, dass es für den VfB gut ausgeht.
Ja, das muss einfach dein Anspruch sein.
Ja, klar.
Ja, es muss dein Anspruch sein als VfB Stuttgart mit dem Kader, den du zur Verfügung hast, mit den Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, mit dem Stadion im Rücken. Das muss dein Anspruch sein gegen so einen Aufsteiger, egal wie eklig die kicken. Das musst du gewinnen, das Ding.
Worauf kommt es denn an am Freitag? Vielleicht mal kein frühes Gegentor zu bekommen? Ist das erstmal das Allerwichtigste? Also erwarten wir diesmal tatsächlich dieses Feuerwerk von der ersten Minute oder erstmal diesen Fehlstart, Verhinderungsmodus?
Nein, weder noch. Also ich erwarte kein Feuerwerk. Ich erwarte aber, dass die Spannung da ist vom ersten Moment an, vom Anpfiff weg. Die muss tatsächlich da sein, wenn die defensive Stabilität, die den VfB ausgezeichnet hat in der Rückrunde, wieder Einzug erhält, bin ich auch nicht sauer. Und dann sehe ich schon auch so ein bisschen ähnlich wie der Trainer. Es ist ein, das Wort ist auch aus Abnutzungskampf, ja, aber so wird's drauf ankommen. Du musst dann bis zum Schluss geduldig sein. Ich hoffe, die Fans sind's auch. Was ich mir wünschen würde, ja, und da haben wir jetzt gleich auch nochmal ganz viele Reaktionen von euch da draußen, ist halt ein bisschen mehr Mut vom Trainer, nicht nur was die spieltaktische Einstellung angeht, sondern eben auch ganz grundsätzlich die Aufstellung. Ja? Ein bisschen mehr Drive darf da gerne erkennbar sein auf dem Spielberichtsbogen, bevor es losgeht. Aber jetzt hören wir doch einfach mal rein. Du hast bestimmt jetzt ordentlich was vorzulesen, glaube ich.
Ja, wir haben ja euch da draußen gefragt, was wünscht ihr euch denn für das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf? Und das würden wir mal zusammentragen in unserem
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, @StephanB1893 wünscht sich, wie du es gerade schon angesprochen hast, Philipp, mehr Mut, mehr Schnelligkeit, mehr Jugend Und vor allem mehr kritische Nachfrage von Mein VfB bei der Pressekonferenz. Das könnten wir uns mal auf die Fahnen schreiben.
Das könnten wir uns tatsächlich auf die Fahnen schreiben, aber auch da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein. Jetzt mal kurz noch ein Ausflug, bevor es weitergeht. Ja. In den Regelspieltagskonferenzen sind wir gar nicht mehr unten, sondern wir erlauben uns den Luxus, das tatsächlich vor YouTube zu tickern, weil es einfach schwierig ist, vom zeitlichen Aufwand her, da 2 bis 3 Leute runterzuschicken, die dann für 2,5 Stunden gebunden sind. Da ist es meistens wertvoller für uns alle, wenn eben einer mehr oben bleibt, und das ist meistens der Fall. Wir gehen auch regelmäßig runter, aber eben nicht mehr in jeder Pressekonferenz, deswegen nichtsdestotrotz schreiben wir uns das auf die Fahnen, da bin ich auch natürlich ehrlich.
Ich bin für den Ticker im Einsatz am Freitagabend. Wenn es die eine oder andere Frage gibt, dann kann ich die ja vielleicht mal danach stellen. Schauen wir uns das mal an.
Richtig.
@car1 sagt auch, mutiger spielen. Von Tommy, Akolo und Donis sollten mindestens 2 beginnen. Gomez auch mal auswechseln, wenn er keinen Sahnetag hat. Oder auch wenn er einen Sahnetag hat. Kann man so und so sehen. Er hat ja auch gesagt, dass ihm das nichts macht. Die Gomez-Geschichte ist natürlich, finde ich, ein bisschen kompliziert, weil du weißt bei Mario Gomez nicht, der hängt manchmal 60 Minuten in der Luft und dann macht er eben seine 2 Tore. Ja. Ist eine Glaubensfrage. Für mich kann ich mir nicht erlauben, Mario Gomez rauszulassen. Aber ich verstehe die Fans, die dann sozusagen sagen, ja, er ist quasi ein Minusspieler auf dem Platz für gewisse Momente, und dann wünscht man sich vielleicht einen anderen Offensivspieler.
Ja, klar. Also Gomez ist, das äußert der Trainer und auch alle anderen, auch die Spieler immer wieder, der ist absolut unverzichtbar. Wenn er irgendwie laufen kann, wird er spielen.
Ich glaube, man hätte auch nach oder zur Halbzeit Mario Gomez in Freiburg auswechseln können, weil bis dahin auch nicht viel zu sehen war. Ja, dann macht er aber seine 2 Kisten.
Er hat halt auch nichts bekommen, ne?
Wenn er dann seine 2 Kisten macht, führt er übrigens auch defensiv 2 Kämpfe. Also dann merkst du richtig, da ist da noch Feuer drin. Aber ich glaube, vielleicht war diese Geschichte in Freiburg ja ganz wichtig für ihn. Weitere Stimme. Jan Niewald wünscht sich auch offensiveres Spiel. Vor allem mit schnelleren Flügelspielern. Man kann nicht Donis, Akolo, Tommy auf der Bank lassen und dann denken, dass man das Spiel irgendwie gewinnt. Das sind so diese 3 Namen, die immer wieder genannt werden.
Ja, ja.
Tommy, Donis, Akolo. Sehr interessant. Sandra Luderer sagt auch, mutiger, jünger, offensiver vor allem. Und Marco hat sich auch über Twitter gemeldet und sagt, eine mutigere Aufstellung ändert nichts. Es muss spieltaktisch mutiger werden. Das ist, finde ich, so der größte Anspruch. Was bringt dir die Spieler? Du brauchst ja diese
richtig.
Einstellung.
Das habe ich ja vorher auch schon gesagt. Du kannst natürlich mit Castro und Gentner da beginnen. Ja, es kommt halt darauf an, wie du sie einstellst. Ja, und das und dann auch noch, wie sie es umsetzt. Und das genau meint er. Das ist schon richtig. Also es sind 2 Paar Stiefel, die Aufstellung, wie offensiv die sich liest oder eben nicht und wie die Mannschaft dann auftritt. Du kannst auch mit Gomez, González, Akolo und Donis spielen,
ja,
und defensiv agieren. Das geht auch. Ja, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Insofern ist das eine richtige, gute Differenzierung auch von dem Kollegen. Ja.
Und vielleicht noch eine Stimme über Facebook. Michael Schrick sagt auch mit Blick auf das große Ganze, er malt da ein bisschen schwarz und sagt, Hauptsache immer dieser destruktive Ergebnisfußball. Grausam, wie ein schlechter Film. Schade, dass jetzt die Ergebnisse auch nicht mehr kommen. Es war aber klar, dass dieser Glückslauf früher oder später endet. Der Kader ist nicht schlecht, aber, und so sagt Michael, unter diesem Trainer wird sich nichts entwickeln.
Ja.
Siehst du das auch so?
Ja, also, wir haben ja vorher da schon drüber gesprochen. Das ist natürlich, ich will es nur nicht so sehen. Ja, weil ich ihm noch die Chance einräume, dass da eben eine Entwicklung
kommt. Das ist gut. Ich will es noch nicht so sehen.
Ja. Aber das ist halt, also das Bild drängt sich immer mehr auf, und ich verstehe die Leute, die draußen eben sitzen und manchmal auch nicht die Informationen die wir haben. Es ist was ganz anderes, wenn du nach dem Spiel morgens mit dem Trainer 20 Minuten sprechen kannst und er erläutert dir seine Ansicht der Dinge und warum er so entschieden hat, als wenn du eben vor Sky sitzt und musst mit Dietmar Hamann klarkommen. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, dann verstehe ich die Menschen, die dann auch da draußen sind und sagen, oh Mann, warum denn schon wieder und mit dem geht nichts, lass uns was ändern. Ja, aber dann sind wir wieder bei der Thematik, die du vorher angesprochen hast, dieses Karussell, immer schneller, immer schneller,
genau,
immer schneller. Du darfst dich halt als Verein auch nicht irgendwie so treiben lassen. Du musst versuchen, da einen Mittelweg zu finden. Wird sehr, sehr spannend sein, wie der VfB dann in den nächsten Wochen mit der ganzen Geschichte umgeht.
Das ist gut, dass du das gerade angesprochen hast. Da muss ich jetzt leider nochmal die Moralkeule schwingen, denn was ich nicht verstehen kann, ist, dass es, und diese Stimmen gibt es auch tatsächlich, wo Leute gibt, die sich eine Niederlage am Freitag wünschen, damit es dann dazu kommt. Das finde ich dann schon, also da,
ja, mein Mutter, ja, da muss man auch, aber vielleicht auch mal einen Schritt zurückdrehen und sagen, hey, wir reden hier von Stimmungen oder Stimmen, die in sozialen Netzwerken auftauchen. Wir wissen heute alle, wie die Debatten- und Diskussionskultur in diesen sozialen Netzwerken ist. Insofern mit Vorsicht genießen das Ganze, ja, das muss man schon immer, finde ich, dazu sagen.
Ja, auch wenn ich immer mal wieder, muss ich auch sagen, ich rufe mir diese Bilder in Erinnerung, als Taifun Korkut Frischtrainer war. Da ist für viele auch die Welt untergegangen. Man möchte fast nicht glauben, dass diejenigen jetzt schon wieder aus ihren Löchern gekrochen kommen. Gefällt mir alles nicht, die gesamte Entwicklung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ein Sieg wäre das Beste und dass man dann anständig ordentlich weiterarbeiten kann. Es braucht einen Schritt voraus, auch des Trainers, auch mit Blick auf die taktische Natürlich. Ausrichtung, gar keine Frage. Aber sich sozusagen Misserfolg zu wünschen, damit hier irgendwas passiert, das finde ich völlig daneben.
Nee, und am besten an euch da draußen, versucht bestmöglich zu unterstützen. Soweit ich weiß, haben die Tageskassen offen am Freitagabend. Also wer nach dem Feierabend dann noch kurz runter will nach Bad Cannstatt, da gibt es mit Sicherheit noch ein Plätzchen in der Arena. Lass uns doch aber mal jetzt einen Punkt dran machen, oder? Wir können doch ja. Was soll man noch sagen? Wir haben versucht jetzt wirklich alles aufzuarbeiten, haben das, glaube ich, ganz vielschichtig auch hinbekommen, haben euch zu Wort kommen lassen. Jetzt gilt und greift der gute alte Spruch, wichtig ist auf dem Platz.
Dem ist wenig hinzuzufügen, Herr Meisel. Ein bisschen was haben wir aber noch vor mit euch jetzt.
Herr Pavlic, wollen Sie vielleicht von letzter Woche die Mein VfB Fangfrage auflösen?
Nichts lieber als das, Herr Meisel.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Dann bitteschön, der Herr.
Ja, wir haben euch ja letzte Woche nochmal mit Blick auf dieses Freiburg-Spiel gefragt, wer denn mit 9 Toren erfolgreichster VfB-Torschütze in der Bundesliga-Geschichte gegen den SC Freiburg ist. Und vielleicht um das aufzulösen.
Darf ich auflösen? Ich weiß es nämlich.
Du darfst auflösen. Vielleicht noch ganz kurz für den Hinterkopf. Timo Hildebrand war letzte Woche da, hat einfach mal blind den Namen rausgerufen und hat gesagt, Freddy Bobic, ich habe das unkommentiert gelassen. War das richtig oder falsch?
Das war leider falsch, auch wenn der Herr Bobic ein paar Tore gegen die gemacht hat. Aber die meisten Tore gegen den SC Freiburg in den Spielen für den VfB Stuttgart hat Martin Harnik geschossen.
Vielleicht versteht ihr jetzt, was ich gemeint habe, wenn ich gesagt habe, die Antwort ist nicht gerade vielleicht die naheliegendste. Es war wirklich Martin Harnik, der...
Nein, keine Helme bitte. Ja?
Entschuldigung.
Martin Harnik war die richtige Lösung. Der hatte immer einen Lauf gegen die, sowohl zu Hause als auch auswärts. Das war irgendwie sein Gegner. Hat ihm gepasst.
Also wenn ich diesen Torjubel vor Augen habe, muss ich immer an Freiburg-Spiele denken.
Ja, mit Tors Hammer. Martin Harnik, stimmt, ja.
Ja. Leider gab es nichts zu gewinnen.
Nee, aber diese Woche gibt es wieder was zu gewinnen.
Unbedingt.
Denn für das Heimspiel gegen den SV Werder Bremen haben wir wieder ein VIP-Paket für euch. 2 Karten, Parkschein, wie du so schön sagst, Lackschnittchen. Ja? Und ja. Auch ein Bierchen gibt's da, glaube ich. Krombacher unterstützt uns da ganz großartig, der Hauptsponsor, was den Bier Konsum angeht, des VfB Stuttgart.
Und die Karten sind auch wieder aufgetaucht bei uns, nachdem ich letzte Woche kurz in Schockstarre war. Die Karten sind da und ihr könnt sie gewinnen.
Richtig. Kommen wir zur Frage. Hans Weidpert hieß der VfB-Präsident vor Meyer Vorfelder. Der wurde Mitte der 70er Jahre in der legendären, in der Vereinshistorie bekannten Nacht der langen Messer durch einen Putsch abgelöst. Und er hatte einen Spitznamen, dieser Hans Weidpert. Ich hätte gern gewusst, wie der Spitzname des Herrn Weidpert lautete. Die Antwort bitte wie immer per Mail betreff VfB-Gewinnspiel an info@meinvfb.de. Ihr könnt mitmachen bis kommenden Montag um 14 Uhr. Bis dahin nehmen wir die Antwort mit auf und kontaktieren dann den Gewinner. Ganz wichtig, schreibt uns bitte, Mailadresse haben wir ja, wer uns anschreibt, klar, aber Name, Anschrift, Telefonnummer, in dem man euch erreichen kann, auch tagsüber, damit wir euch entsprechend kontaktieren können und damit das Ganze mit dem Versand der Tickets beziehungsweise der Abholung hier vor Ort entsprechend vonstatten gehen kann.
Genau, das muss ja auch diese Woche dann oder nächste Woche ein bisschen zügig gehen, weil eine englische Woche vor uns liegt und dann das nächste Heimspiel gegen Werder Bremen schon ansteht. Aber die englische Woche soll dann erst in der nächsten Woche ein Thema für uns sein, denn das wichtigste Spiel steht jetzt erstmal an, am Freitagabend gegen Fortuna.
Richtig, da machen wir auch eine Doppelfolge, das heißt, wir nehmen beide Spiele mit rein, ja, wir nehmen das Leipzig-Spiel und das Bremen-Spiel mit rein, aber wie gesagt, das ist alles noch zu weit in der Zukunft. Bis dahin, haltet's mit dem VfB, kommentiert, macht, gebt uns eure Meinung, euer Feedback auf den sozialen Netzwerken, in den Kanälen bei VfB, mein VfB auf Twitter, auf Facebook, aber auch auf Instagram. Macht da ein bisschen Alarm, sagt uns, was ihr tun wollt. Auch in der App werden wir wieder eine Umfrage machen, jetzt zum Wochenende, zum Spiel hin oder aufs Spiel gedreht, nochmal, was die Aufstellung angeht. Wie soll Korkut da denn die Spieler einsetzen? Ja, und dann werden wir am Montag schauen, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Ne?
Und jetzt heißt es erstmal 90 oder 94 oder 95 Minuten Gas geben für die Fans auf den Tribünen und für die Spieler auf dem Platz.
Absolut.
Macht's gut, schönes Wochenende euch.
Bis nächste Woche, tschüss.
Podcast, der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.